Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Monis Motivklingel Nummer 63. Jetzt ist der Sommer rum und ja, was ist passiert, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe? Ich war zum einen, ich glaube von Ende August, also kurz nach der Aufnahme, bis zur zweiten Septemberwoche im Urlaub, nämlich in Donegal in Irland. Und zwar bei Chris und Trevors Workshop Donegal Dreamscapes. Ich hatte meine dicke Pentax dabei, die 6-7, das Beast. Und ich habe 30 Filme verschossen. Das sind unglaubliche 300 Bilder. Jeder, der digital fotografiert, wird mich jetzt herzhaft auslachen. Aber diese 300 Bilder sind vermutlich etwas, wo ich relativ viel brauchbares Material finden werde. Ich habe jetzt im November die sagenhafte Menge von, ich glaube, 6 Filmen davon entwickelt. Aber auf denen war schon das ein oder andere dabei, was mir wirklich gut gefallen hat. Insofern, ja, mühsam nährt sich das Eichhörnchen und ich bleibe dran. Ich habe schon wieder welche da liegen, die gescannt werden wollen. Mal schauen, ob ich heute noch dazu komme bei all dem, was ich mir hier so vorgenommen habe für das Wochenende, das im Übrigen schon wieder fast rum ist. Naja, dann war die Vernissage für die Ausstellung meiner Lochkamerabilder, über die ich beim letzten Mal erzählt habe. Und ich war super, super erleichtert, dass ich das alles gerade noch so in Time geschafft habe. Das war dann streckenweise für mich doch ein Stressfaktor. So kurz vorm Urlaub hatte ich einige Nächte, in denen ich sehr schlecht geschlafen habe, weil ich einfach nicht wusste, ob ich das hinkriegen würde. Also geschossen waren die Bilder dann ja alle, dann musste ich sie scannen, schauen, ob wirklich mindestens 10 bis 12 gute dabei sind. Ich habe ja nur um und bei, ich glaube, 20 geschossen. Dann habe ich, also nach dem Scannen, habe ich dann gemerkt, ja, es sind genug gute dabei. Es waren dann sogar, glaube ich, 13 oder 14 Bilder, die ich aufgehängt habe. Aber was ich dann doch bitter gemerkt habe, ist, dass ich hier keinen wirklich staubfreien Raum habe in diesem Haus. Ich hänge meine Bilder, wenn sie entwickelt sind und quasi noch nass und wassertropfend sind, hänge ich sie immer von einem alten Drahtkleiderbügel hier oben im Obergeschoss von einer Lampe. Dann hängen die so ins Treppenhausauge hinunter. Und ja, obwohl das jetzt doch einige Meter über dem Boden ist, ist es so, dass offensichtlich genug Staub in diesem Haus umherfliegt, um sich munter auf den Bildern abzusetzen, sodass die Nachbearbeitung nicht die klassische Nachbearbeitung war. Ich musste an den Bildern nur sehr, sehr wenig tun. Die waren alle sehr gut auf den Punkt belichtet, dank meiner trusty iPhone-Kamera-Belichtungs-App. Und die Kontraste waren soweit auch nur geringfügig zu justieren. Aber was ich machen musste, war wegstempeln, wegstempeln, wegstempeln von Staub und Fusseln. Und am Anfang hat mich das sehr, sehr viel Zeit gekostet. Und am Ende habe ich mir überlegt, okay, wie groß, welche Vergrößerung brauchst du, um ungefähr auf dem Monitor abzubilden, was man später auf dem Bild sehen wird, in der ausgedruckten Variante. Und habe dann angefangen, in einem wesentlich geringeren Zoom-Faktor wegzustempeln als vorher. Und dann ging es dann auch einigermaßen fix, sodass ich dann das relativ schnell hinbekommen habe. Das habe ich dann zum Teil vor dem Urlaub gemacht, zum Teil noch nach dem Urlaub. Auf jeden Fall wusste ich bis zum Urlaub, ich habe genug ausstellungsreife Bilder dabei. Und das war schon mal eine große Erleichterung. Dann habe ich rechtzeitig vorher noch mit dem Druckdienstleister telefoniert, mit ihm einen Termin ausgemacht, bei dem ich dann die Daten mit ihm durchgehe, vor allen Dingen so im Hinblick auf Kontrastkurven und mein gewünschtes Papier. Ich wollte mir Hahnemühle Baryta schnappen, weil das ein Papier ist, was sehr, sehr knackige Kontraste macht, was auch einen guten Schärfeeindruck vermittelt, um damit ein bisschen auszugleichen, dass Lochkamerabilder natürlich im Bereich Kontraste und im Bereich Schärfeeindruck natürlich naturgemäß schwächer sind, was ja auch ihren Reiz ausmacht. Aber ich wollte das so ein kleines bisschen kontern durchs Papier. Das ist auch gut gelungen. Die Bilder sahen auf Baryta einfach sehr, sehr geil aus. Ja, und dann musste das natürlich so früh bei mir wieder ausgedruckt ankommen, dass ich mir noch ein Wochenende Zeit nehmen konnte, zusammen mit Chris die ganze Prozedur des Rahmens und hinter Passepartout bringen und so einplanen zu können. Und dann brauchte ich auch noch einen Tag, an dem ich aufhängen kann. Und die Termine passten alle so einigermaßen gut hintereinander, dass ich da nicht mehr in Stress kam. Die zusätzlichen Rahmen und Passepartouts hatte ich so immer mal wieder, wenn ich bei Bösner vorbeikam, ohnehin schon besorgt. Also das Zeug lagerte schon zu Hause und das lief dann alles Gott sei Dank glatt, obwohl durch meine Urlaubsabwesenheit bis zur zweiten Septemberwoche das doch theoretisch recht knapp war. Denn hängen sollten die Bilder bis zum 1. Oktober. Aber manchmal hat man ja Glück und es kommt genau so, wie man es geplant hat. Und ja, war alles rechtzeitig fertig und hat mich auch sehr überrascht, was die Qualität angeht. Also inzwischen glaube ich, dass es, glaube ich, die schönsten Bilder sind, die ich bisher so gerahmt habe. Auch wenn sie streckenweise halt etwas anders sind. Aber ja, kann ich einen Haken dran machen für dieses Jahr. Zumindest ein Projekt, wo ich mich ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone bewegt habe, ist schon mal erfolgreich zu Ende gegangen. Das ist doch immer schön. So besonders im Jahresrückblick dann. Ja, die Eröffnung der Ausstellung, das wollte ich jetzt hier nicht so viel über erzählen, weil ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, was ich daran so spannend finde. Ich glaube, dann wiederhole ich mich nur. Aber interessant war es, dass einer kam und mich ansprach und sagte, ich war schon beim letzten Mal hier und da haben sie doch diese Doppelbelichtung ausgestellt. Und hatte ich nicht, weil ich habe noch nie Doppelbelichtung ausgestellt. Aber was er meinte, waren eine Art von Bilder, die viele für Doppelbelichtung gehalten haben. Also ich nenne sie immer gerne Doppelbelichtung, die keine sind. Und zwar waren das Bilder, wo ich mit den Reflexionen von Fensterscheiben gespielt hatte, also das Verbinden von mehreren Bildebenen, nämlich dem, was sich direkt hinter der Fensterscheibe befindet, was sich vielleicht weiter hinten befindet und was sich außerdem reflektiert oder was sich spiegelt in diesen Fensterscheiben. Und das ist halt eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil man damit wirklich mehrere Layer ins Bild bekommt. Es ist eine ganz schöne Möglichkeit, mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten und simultan halt diese Spiegelung mit den Durchsichten zu verbinden. Und das sind auch Bilder, die ich sehr gern mag. Die sind jetzt, glaube ich, auch schon drei Jahre alt. Die habe ich 2012 gemacht. Und da habe ich dann diese verschiedenen Perspektiven kombiniert. Und wenn man wirklich Glück hat oder wenn man es geschickt anstellt, dann kann man dadurch tatsächlich so ein bisschen neue Aussagen zusammenfügen. Und für den Betrachter können sich da so richtige, ja, so Suchbilder ergeben. Also in dem Versuch herauszufinden, was ist eigentlich jetzt eine Spiegelung, was ist eine Durchsicht und was passiert eigentlich in dem Bild. Das ist etwas, was den Blick tatsächlich häufig länger als nur wenige Sekunden festhält. Diese Bilder hatte ich, wie gesagt, ausgestellt und da war es mir auch so gegangen, dass ich ganz viele Betrachter hatte, die davor standen und oder Ausstellungsbesucher und versucht haben herauszufinden, wo das ist und was das ist, was man da sieht. Und da haben sich richtige Diskussionen entsponnen. Also da standen teilweise 3 bis 4 Leute vor dem gleichen Bild und haben diskutiert, ob sie wissen, was da zu sehen ist und so. Und das ist für mich was ich immer noch toll finde. Ich glaube, schon in den ersten 2 Jahren mit meiner damals digitalen Spiegelreflex, irgendwie 2006, 2007, habe ich solche Bilder gejagt und habe auch eins gefunden, was ich immer noch total schön finde, was bei uns im Flur in einem Rahmen auf dem Schrank steht. Und obwohl das ja eigentlich jetzt für mich schon ein bisschen ausgelutscht ist, weil ich da schon mindestens 2 Serien von gemacht habe, wenn sowas an mir vorbeikommt, also wenn ich entsprechende Glasscheiben, Schaufensterscheiben, manchmal auch Wasserflächen, je nachdem, was es ist, wenn mir sowas über den Weg läuft, ich kann es nicht lassen. Ich muss immer noch mal gucken, ob da noch ein Motiv bei rausfällt. Also so ein bisschen ein Never-Ending-Projekt für mich. Aber ich habe es ja schon beim letzten Mal erzählt, Doppelbelichtungen haben sich für mich auch so als spannend rausgestellt. Ich habe da fürs Buch ein bisschen dran herumgetüftelt und ich finde, dass sie wirklich eine super große kreative Spielwiese darstellen. Zum einen, weil man so viel nie richtig weiß, was dabei rauskommt. Oder beziehungsweise ich kann es noch nicht so richtig gut abschätzen, wenn ich Doppelbelichtung mache, wie das Endergebnis aussehen wird. Das ist so ein bisschen eine Wundertüte. Je mehr Übungen man natürlich bekommt, desto eher kommt man, ja, desto eher weiß man halt, wie es geht oder kann das auch entsprechend planen. Aber gut, ich finde Überraschungen eigentlich auch immer ganz schön, bieten ja auch einen super Spaßfaktor. Und ja, man kann es digital machen oder analog. Das ist also in dem Fall etwas, ich würde es auf Film machen. andere von euch, die zuhören, würden das wahrscheinlich eher digital machen, zumal es halt auch ganz, ganz viele Kameras gibt, bei denen man das inzwischen wirklich in Camera machen kann. Also vorher Einstellungen, dass man vorhat, Doppelbelichtung oder Mehrfachbelichtung zu machen. Und dann kann man halt viele kleine Geschichten zu einer größeren zusammensetzen oder auch so ein bisschen ja nebeneinander in einem Bild erzählen. Ich finde es super toll. Ich habe mal ein bisschen rumrecherchiert zum Thema Doppelbelichtung und habe tatsächlich auch eine Fotografin gefunden. Ich glaube, die ist im Ruhrgebiet. Die macht Konzertfotografie als Doppelbelichtung. Und zwar versucht sie immer Szenen zu finden, wo auf der Bühne was Interessantes passiert. Also dann macht sie erst ein Foto wirklich Richtung Bühne, wo es ja dann auch häufig so ist, dass große Partien dunkel sind, außer den Musikern, die in der Regel hell erleuchtet sind. Und dann dreht sie sich um und macht häufig von einem erhöhten Standpunkt, weil sie auch Zugang zur Bühne hat, ein Foto vom Publikum und verbindet auf die Art und Weise quasi das, was vorne auf der Bühne passiert, mit der Reaktion des Publikums in einem Bild. Und das sind für mich tatsächlich Konzertfotografien, wie ich sie so noch nicht gesehen habe, gefallen mir total gut. Ist vielleicht mal eine schöne Anregung für andere, die sich dem Genre widmen, Veranstaltungen zu fotografieren. Also sowohl quasi das Event als auch die Reaktion des Publikums abzubilden. Finde ich eine ganz tolle Sache. Das ist das eine, was ich toll finde. Also wenn man im Urlaub ist, kann man auch verschiedene Methoden benutzen, Dinge in ein Bild zu bekommen. Also man könnte verschiedene Aspekte von einer Landschaft, die einem spannend erscheint, versuchen, in ein Bild zu bringen. Man kann Gegensätze miteinander verbinden. Das Einfachste ist, man kann einfach mal die Kamera rumdrehen um 180 Grad oder um 90 und dasselbe Bild gedreht nochmal überlagern. Gerade bei diesen 180 Grad Drehungen hat man dann Himmel im Boden und Boden im Himmel, was streckenweise sehr interessant aussehen kann. Und was einem natürlich auch passiert ist, wenn man in Farbe fotografiert, also sei es, wenn man das halt eben nicht in Lightroom oder sonst wo später umwandelt in Schwarz-Weiß oder wenn man halt auf Farbfilm arbeitet, dass sich die Farben der Einzelbelichtung natürlich überlagern und auf die Art und Weise auch vermischen nach den Prinzipien der additiven Farbmischung. Und das sind alles so Dinge, die können im Endergebnis sehr, sehr surreal sein. Und die führen dann zu diesen Interpretationsspielräumen beim Betrachter des Bildes und manchmal auch bei einem selber, weil es plötzlich Aussagen im Bild sind, die man so nicht erwartet hat. Also das sind die Möglichkeiten, die sich einfach bei Doppelbelichtung ergeben. Und was ich auch ganz gerne mache, sind Dinge miteinander zu kombinieren, die scheinbar widersprüchlich sind. Also was wunderschön ist, sind Schilder, besonders Verbotsschilder, also Text, den man im öffentlichen Raum findet, der vielleicht sehr plakativ, sehr bestimmend, sehr widersprüchlich, was auch immer ist. Und das dann mit Texturen, mit Szenen, die dazu passen, mit, keine Ahnung, ich habe mal irgendwas mit Blumen kombiniert, einen von diesen Text. Ja, was war das? Was war ein Schild irgendwie über irgendwas, was verboten war? Und damit kann man so richtig ein bisschen subversive Aussagen bauen. Muss man nicht planen, kann man wirklich ungeplant testen. Und gerade für uns Analogfotografen, die auf Negativfilm arbeiten, ist es auch gar nicht unbedingt immer zwingend notwendig, die Einzelbelichtung der beiden Sachen anzufassen, weil Negativfilm sehr, sehr elastisch ist. Besser ist es natürlich, wenn man es tut. Also wenn man jedes Bild ungefähr mit der Hälfte der benötigten Entwicklung Belichtungszeit macht und damit das Komposit hinterher rauskommt. Aber wie gesagt, bei Film, der Film ist manchmal sehr verzeihend, was das angeht. Bei Digitalfotografie würde ich besser drauf aufpassen. Man kann natürlich in Bildbearbeitung viel hinterher rausstressen, aber schöner ist es einfach, wenn die Belichtungen sitzen, besonders wenn es um die Teile geht, wo es sehr hell wird, wo dann Sensoren doch in der Regel irgendwann, ja, wo es einfach abreißt, wo man dann hinterher ausgefressene Bildstellen hat, wo man keine Struktur mehr wiederholen kann, auch nicht in der Bildbearbeitung. Also da würde ich ein bisschen eher aufpassen, die Belichtung entsprechend anzupassen. Wie gesagt, man kann es ungeplant machen, einfach mal schauen, wie die Dinge übereinander fallen. Künstler, die mit Doppelbelichtung arbeiten, machen sich tatsächlich eine Skizze für die geplante Inszenierung. Also sie gucken sich genau an, welche Elemente hinterher wo im Bild platziert werden, welche Partien dunkel sind im Bild, die sich dann für die zweite Belichtung quasi als Bilduntergrund anbieten, weil da dann hellere Teile besonders gut zur Wirkung kommen. Und das ist auch das, wo ich denke, was für die meisten Leute in der Planung auch schon reicht. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich mit dem Skizzenblock mir vorher überlege, wo habe ich helle und dunkle Partien, wo platziere ich jetzt die Elemente nebeneinander. Aber so grob im Hinterkopf zu halten, wenn ich die erste Aufnahme mache, sag ich mal, ich habe einen Baum fotografiert zum Beispiel und weiß, dass dann der Stamm gegen das Licht, also wenn ich so nach oben fotografiere, dann hauptsächlich dunkel sein wird vor dem Himmel und das Geäst wird dunkel sein. Und dann weiß ich schon, dass das, was ich in der zweiten Aufnahme da reinblende, dann hauptsächlich in diesen dunklen Bereichen dieses Baums zu sehen sein wird zum Beispiel. Also solche Dinge kann man grob planen und dann funktioniert das eigentlich auch, kommen die Ergebnisse tatsächlich doch so, wie man sie oder landen sie ungefähr da, wo man sie gern hätte. Wer digital arbeitet, hat natürlich den Vorteil, dass er sich gleich anschauen kann, ob die Doppelbelichtung funktioniert hat und gegebenenfalls dann halt entsprechend nochmal antreten, falls sich das Motiv als super geeignet, aber das Ergebnis als nicht so perfekt herausstellen sollte. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man Doppelbelichtung üben möchte, dann eignen sich besonders kontrastreiche Szenen mit größeren hellen und größeren dunklen Flächen sehr, sehr gut zum Üben. Was ich häufig gesehen habe, ist, dass es tatsächlich Doppelbelichtungsfans gibt, die eine extra Kamera dafür mit sich herumtragen, da sie oft nicht wissen, wie lange es dauert, bis sie zur ersten Belichtung die passende zweite gefunden haben und solange natürlich die Kamera nicht benutzen wollen. Das heißt, es könnte eine Filmkamera sein, ein zweiter Body, den man halt dabei hat, so lange, bis einem tatsächlich die passende zweite Aufnahme für die Doppelbelichtung über den Weg läuft. Und damit die andere dann noch frei ist und man damit weiter in Anführungszeichen normale Sachen fotografieren kann. Ja, was habe ich gesehen in der Zwischenzeit? Also Kombination von Muster und Texturen mit Porträt oder Architektur habe ich sehr interessant gefunden. Also zum Beispiel Gebäude, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich habe mal Architekturbild gesehen von einem Gebäude, was komplett Ton in Sandstein gebaut war. Und dann hatte der Fotograf tatsächlich einfach am Strand noch eine zweite Belichtung reingenommen von so diesen Sandwellen, die so geriffelt waren, wo man auch die Struktur von den Sandkörnchen schön sehen konnte und das über dieses Architekturbild gelegt, was dann eigentlich das Material des Gebäudes quasi nochmal gesondert in den Fokus gerückt hat, um das nochmal zur Geltung zu bringen. Das fand ich sehr schön. Sehr spannend ist auch Nahes mit Fernem zu kombinieren oder Dinge, die sie scheinbar ausschließen, zum Beispiel Wasser mit Wüste oder was könnte man da noch machen? Ja, sei eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also da kann man tatsächlich sehr, 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 sehr viel Spaß mit haben. Und natürlich, als ich eben über Belichtung gesprochen habe, wenn man Doppelbelichtung macht, sollte man ungefähr sich überlegen, welche Belichtung wie viel Raum im fertigen Bild haben soll. Und dementsprechend kann man die Belichtung anpassen. Also das Einfachste ist halt halbe-halbe, das ist klar, dann sind beide Bilder gleichgewichtig. Man könnte aber auch das eine stärker hervorheben als das andere, indem man die Belichtung im anderen Verhältnis macht, zum Beispiel im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel oder so. Das geht mit Kameras, wo man die Belichtung einigermaßen steuern kann. Wenn man so wie ich gerne mit Low-Tech-Kameras arbeitet, wie einer Box, einer Diana, einer Lochkamera oder wie auch immer, dann muss man sich halt darauf verlassen, dass der Film das entsprechend abfedert. Also dann erstmal kann man die Belichtung oft nur sehr rudimentär überhaupt anpassen. Und dann ist man halt insgesamt ein bisschen im Zufall ausgesetzt. Wer sowas tun will, also wer die auf Film machen möchte, dem würde ich raten, einen relativ niedrig empfindlichen Film zu nehmen. Auf keinen Fall viel höher als ISO 100. Aber so Filme bei ISO 20, ISO 50 eignen sich wirklich super dafür. Und grundsätzlich natürlich Negativfilm nehmen und keinen Diafilm, weil Diafilm will sehr korrekt belichtet werden, sonst funktioniert es einfach nicht. Dann geht es für die Tonne. Und noch ein bisschen gutmütiger als Farbnegativfilm sind Schwarz-Weiß-Filme. Da muss man sich dann noch relativ wenig Gedanken über additive Farbmischung machen. Es kommt dann, wie es kommt. Wer es digital macht, dem sei noch gesagt, dass es da auch noch eine iPhone-App gibt, mit der man da rumspielen kann. Ich muss jetzt gerade mal auf meinem iPhone gucken. Irgendwo habe ich die auch. Die fand ich irgendwie auch ganz nett. Da kann man tatsächlich versuchen, irgendwie Tastaturen, also Texturen, wie zum Beispiel eine Tastatur, die man vor der Nase hat oder andere Dinge zu fotografieren und dann mit anderen Motiven zu überlagern. Wie heißt die? Nanu? Wo habe ich sie denn? Man könnte mal aufräumen auf dem iPhone. Das würde echt extrem nutzen. Ah, da habe ich sie versteckt. Und die, zwar heißt die Live Blend. Kostet, glaube ich, ein paar Euro 50 im App Store, aber die ist recht schön geeignet, wenn man mal so am iPhone testen möchte, ob das Thema Doppelbelichtung etwas ist, was man spannend findet. Also wie gesagt, digital oder analog, da geht einfach beides. Bei vielen analogen Kameras muss man noch ein bisschen schauen, ob die überhaupt Doppelbelichtung zulassen. Bei Primitivkameras, wie zum Beispiel der Box, die kein Filmzählwerk haben, sondern einfach, wo man einfach so von Hand den Film nach vordreht, solange bis im Fensterchen in der Rückwand die richtige Zahl erscheint. Da kann man das natürlich sehr einfach machen. Da muss man einfach nur mal in Anführungszeichen vergessen, weiter zu spulen. Schon hat man eine Doppelbelichtung. Und es gibt auch Kameras, die diesen Mechanismus, dass der Filmtransport, also dass das Auslösen des Verschlusses an den Filmtransport gekoppelt ist, außer Kraft setzen. Da drückt man dann im Kameraboden einen Knopf, der heißt dann zum Teil auch MX-Knopf für Multiple Exposure oder Doppelbelichtungsknopf. Also dass man dann, wenn man den Verschluss auslöst, halt nicht hinterher automatisch einen Filmtransport triggert. Dann lässt sich das natürlich relativ einfach machen. Das hat nicht jede, in Anführungszeichen, modernere analoge Kamera. Bei digital ist es natürlich ohnehin nicht nötig, weil die meisten Digitalkameras das inzwischen in Camera können. Es gibt Leute, die überlisten ihre Apparate, ihre analogen, indem sie beim Betätigen des Spannhebels einfach den Rückspulknopf drücken. Bei manchen klappt das, dass der Film dann tatsächlich einfach da bleibt, wo er ist und eben nicht weiter transportiert wird. Bei manchen transportiert er ein kleines bisschen und die beiden Bilder liegen hinterher nicht genau übereinander. Das muss man für sich natürlich ausprobieren. Und es mag auch Kameras geben, die das übel nehmen. Das ist besonders im lomografischen Umfeld, wird der Tipp relativ häufig gegeben. Ich kann nicht dafür garantieren, dass das am Ende auch funktioniert. Und was natürlich immer noch eine sehr schicke Geschichte ist, die mir persönlich immer total Spaß macht zuzuschauen oder anderen dabei zuzuschauen. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Wer Film fotografiert, kann natürlich auch Doppelbelichtung dadurch machen, dass er einen belichteten Film nimmt, in einen Briefumschlag steckt und dann jemand anders schickt und sagt, hier, nochmal belichten bitte. Und dann sind die Dinge natürlich komplett ungeplant. Der eine geht, weiß ich nicht, auf den Jahrmarkt, auf den Prater und macht dort Fotos und der zweite fotografiert seine Kinder damit oder geht auf den Friedhof, was auch immer. Das ist für mich erstaunlich interessant, wie häufig dabei brauchbare Bilder rauskommen, die aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr spannend sind, weil sie so komplett unvorhersehbar sind. Also da gibt es ganze Kameras, Film-Swaps, die auf die Weise organisiert werden. Auf Flickr kann man das finden. Im lomografischen Umfeld gibt es auf diversen Blogs solche Aktionen, wo Filme getauscht werden. Das ist, finde ich, eine schöne Community-Aktion auch, wo man halt gemeinsam an den Ergebnissen am Ende Spaß hat, weil sie gehören ja dann beiden. Und was man dafür tut, ist, dass man halt den Film nicht komplett zurückspult, sondern also schaut, dass er, also das Dumme ist ja, bei manchen Kameras ist, wenn man fertig ist, wird der Film automatisch komplett in die Patrone zurückgedreht. Aber wenn man weiß, wie man das verhindert, sodass quasi der Film da schon noch rausschaut, dann kann man an der Stelle den Film dann einfach ein zweites Mal einlegen. Und ja, das kommt dann hinterher das, was dann da rauskommt, kommt halt dann aber raus. Also ich meine, das ist dann das große Überraschungspaket, wie es bei Doppelbelichtung ja eh häufig der Fall ist. Ja, insofern für Leute, die kreative Wundertüten mögen und einfach mal ein bisschen was machen wollen, was sie sonst noch nicht gemacht haben, kann ich das nur empfehlen. Also ich habe tatsächlich Blut geleckt. Ich habe es in Inzighofen auf dem Klostergeister-Workshop ein bisschen getestet mit der Kamera, die mir der Uwe alias Redfin geschenkt hat, mit der Moni. Die ist nämlich auch so primitiv, dass man einfach nur das Weiterspulen vergessen muss. Und das hat total viel Spaß gemacht und da waren auch ein paar Bilder dabei, die ich irgendwie ganz nett fand. Ganz toll mache ich, oder ganz besonders gerne mache ich es dann mit der Box. Und ich finde, also ich werde es, glaube ich, jetzt so alle paar Filme mal machen, eine Kamera laden, die für nichts anderes gut ist, als gerade Doppelbelichtung zu machen und einfach mich überraschen lassen, was am Ende dabei rauskommt. Ja, das war's für heute. Wer Doppelbelichtung macht oder ausprobiert hat oder zeigen mag, der kann ja gerne mal einen Link in die Kommentare stellen und zu Flickr-Bildern oder sonst wohin verlinken, sodass wir alle mal ein bisschen schauen können, was am Ende dabei rausgekommen ist. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Letztes Wochenende haben wir die Villa eingepanscht, sozusagen. Da gab es den ersten Analog-Workshop für Einsteiger und Umsteiger aus dem Digitalen. Das hat super viel Spaß gemacht. Da haben wir unsere, wie Chris es in Happy Shooting nannte, noch nicht ganz Dunkelkammer eingeweiht. Die ist nämlich tatsächlich noch sehr hell und das Einzige, was schon an eine Dunkelkammer erinnert, ist die große Industriespüle, die da drin steht und an der wir dann entwickelt haben. Und mein Podcast-Studio hier, das hat ja auch einen sehr großen Tisch, an den 10 Leute passen und da haben wir dann den Rest des Workshop-Betriebs ablaufen lassen. Und dieser Tisch steht halt gleich neben der Tür zur Dunkelkammer. Insofern war das hier sehr angenehmes Arbeiten, weil alles so schön nah beieinander war. Man musste nicht ins Badezimmer düsen, um am Waschbecken zu entwickeln. Und das wird jetzt eine unserer nächsten Aufgaben sein. Vielleicht auch in der, in Anführungszeichen, Weihnachtspause, die bei uns keine echte Weihnachtspause ist, möglicherweise so Dinge noch zu machen, wie Regale anzubringen für die Dunkelkammer. So dass wir die ganzen Dosen alle lagern können. Wir haben doch inzwischen zu zweit eine Menge an Entwicklungsequipment zusammengetragen. Das will auch mal ordentlich sortiert werden. Dann ist Mitte Oktober am 15. tatsächlich endlich das Buch erschienen. Mit ein bisschen Verspätung geplant war es ja für Ende September. Und es ist für uns toll spannend, jetzt die ersten Rezensionen zu sehen, die bei Amazon einlaufen. Macht total Spaß zu lesen. Also Dankeschön an alle, die schon rezensiert haben, die eine Bewertung abgegeben haben. Wir freuen uns ganz außerordentlich. Und wer es noch nicht getan hat, wir würden uns total freuen, wenn es noch passieren würde. Und in Planung bis Ende des Jahres ist dann auf jeden Fall nochmal, das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, ein Besuch auf der Fotobörse in Darmstadt. Die ist am letzten Novemberwochenende. Und da sind wir klassischerweise immer dabei, am Sonntag nämlich. Und kleiner Tipp noch, im Moment läuft, glaube ich, noch eine Auslosung bei Happy Shooting, aber nicht mehr lange, nur noch bis kommenden Dienstag. Und da könnt ihr Karten, Ausstellerkarten für die Fotobörse gewinnen, also nix wie hin. Und sich da noch eben eine Karte abholen, wer Lust hat. Und ansonsten, ja, also ist das Jahr für mich gefühlt schon so gut wie rum. Ich werde jetzt schauen, dass ich vor meinem nächsten Fotourlaub, der im Januar startet, nämlich nach Äthiopien, auf jeden Fall alle meine Filme entwickelt habe. Denn dann werde ich ganz viel Digitalmaterial mitbringen und das will ja auch hinterher bearbeitet werden. Und irgendwie habe ich sonst einen Backlog, den ich nicht mehr aufholen kann. Und heute, naja, vielleicht gehe ich heute noch ein kleines bisschen scannen. Mal schauen. Ja, ich drücke euch die Daumen, dass der November für euch noch ein bisschen Licht und fotografisch interessantes Wetter bereithält. Und ansonsten viel Spaß bei euren Fotoprojekten und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.